Das heißt,
Zwischen Magie und Handwerk. Ein Podcast der Bauhaus-Universität Weimar.
Mein Name ist Simon Frisch und ich spreche hier mit Lehrenden aus allen Bereichen unserer Universität über Lehre und Lernen, über ihre Erfahrungen und ihre Perspektiven.
Das Mikrofon geht auf und wieder treten zwei Stimmen auf. Die eine Stimme in der Rolle des Vizepräsidenten und des Dozenten, Inhaber der Dozentur für Film- und Medienwissenschaft, das wäre die Spezifizierung. Wir haben ja immer sehr viele Rollen, sind viele Personen, aber ich möchte in dieser Rolle hier auftreten, in diesen beiden Rollen, in denen ich mich für Lehre und Lernen interessiere und deswegen führen wir hier diese Gespräche und ich freue mich jetzt mit dir gleich zu sprechen, Steffen. Also wer bist du denn hier in diesen 45 Minuten?
Ja, mein Name ist Steffen Doroda, ich bin Architekt und ich habe seit jetzt gerade 10 Jahren die Professur für Städtebau und Entwerfen. Und du hast mich ja eingeladen wegen der Lehre. Mhm. Und ich mache sehr gerne Lehre und ich freue mich, dass wir darüber sprechen können.
Ausgezeichnet, wie lange lehrst du denn schon? Also deine Lehrerfahrungen,
wenn das ich da sind schon insgesamt 20 Jahre.
20 Jahre, sehr gut.
Ja.
Ich habe 25.
Ah ja.
Na gut. Ja, sehr schön. Dann sind da zwei erfahrene Lehrpersonen im Gespräch. Das freut mich sehr. Und was interessiert dich an der Lehre?
Also, das ist ja immer irgendwas, was die Studierenden bei uns lernen. Und dafür müssen wir selber diese Sachen erstmal alle wissen und können. Und eine Sache, die nicht aufhört, mir Spaß zu machen, ist, wenn so neue Themen aufkommen und ich das alles selber studieren muss.
Ja, zum Beispiel.
Und das lerne und dann das so weitergebe. Mhm. Und dieser Prozess, dass man irgendwas selber studiert und dann das transformiert in oder so kondensiert, dass man das irgendwie weitergeben kann, das finde ich interessant. Also mein Fach ist ja der Städtebau. Mhm. Und durch die ganze Entwicklung des Nachhaltigkeitsthemas und diese Folgen des Klimawandels sind die Städte extrem betroffen davon. Und das verändert unser ganzes Fach. Mhm. Und das Fach heißt Städtebau, aber wir bauen eben gar keine Städte mehr. Das sollen wir eigentlich nicht mehr bauen.
Ja.
Sondern wir müssen die irgendwie neu organisieren.
Aha.
Und die ganzen Entstehungsbedingungen von Stadt ändern sich durch den Klimawandel total. Also es gibt so Themen, von denen ich vorher keine Ahnung hatte.
Ja.
Zum Beispiel, wie Luftleitbahnen funktionieren, um kalte Luft aus dem Umland in die Städte zu spülen.
Was ist das? Was stelle ich mir darunter vor?
Also über den Städten, die Städte sind sehr warm.
Ja.
Weil da die ganze Wärme gespeichert wird, im Beton, im Asphalt, im Mauerwerk. Mhm. Das Umland ist kühler. Und nachts kühlt das Umland schneller ab als die Stadt. Und dann steigt über der Stadt die warme Luft nach oben. Mhm. Thermisches Prinzip. Mhm. Und idealerweise strömt dann aus der Landschaft um die Stadt drumherum kalte Luft nach.
Und dann durch das Aufsteigen zieht sozusagen.
Genau.
Okay, verstehe.
Und das sorgt dafür, dass die Stadt in der Nacht abkühlen kann. Und damit das aber funktioniert, braucht es diese sogenannten Luftleitbahnen, also große Korridore, die vom Stadtrand bis in die Innenstadt reichen,
aha,
100 bis 300 Meter breit. Und dadurch überhaupt diese Luft in die Innenstadt bringen können.
Ja.
Und die werden eben in der Regel verbaut oder existieren oft nicht mehr.
Aha.
Und das ist eine völlig neue Bedingung für den Städtebau, dass wir auf einmal uns um den Erhalt von freien Flächen in der Innenstadt kümmern müssen, in den Städten, mhm, wo wir eigentlich für die nachhaltige Stadt, die verdichtete Stadt ist, mhm, diese Flächen alle bebauen wollen. Und wir brauchen Wohnungen. Also entsteht so ein großer Zielkonflikt.
Ja.
Und in der Praxis ist das eigentlich noch nicht angekommen. Also eigentlich wird jede verfügbare Fläche in Städten bebaut.
Ja, nach Verdichtung und so, ne?
Genau. Und ja. Das ist unter nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit, also dass die nachhaltige Stadt die dichte Stadt ist, weil die dichte Stadt sozusagen dazu führt, dass mehr Menschen von der großartigen Infrastruktur profitieren können. Das ist danach auch richtig. Und jetzt entsteht so ein komischer Zielkonflikt. Und sowas muss man erstmal studieren. Man muss kapieren, wie diese ganze Thermik, die Meteorologie dieser Luftbewegung so funktioniert. Und das ist ein hochkomplexes Fach. Und das ist das, was ich wirklich liebe an dieser Sache. Dass Sachen, die mich interessieren, dass ich dafür Zeit habe, die zu studieren.
Ah ja, die Zeit brauchst du, richtig.
Mhm. Ja, und das denn irgendwie so zusammenzufassen, dass ich das weitergeben kann. Und das Schönste ist dann, wenn das in Projekten von Studierenden, also bei uns machen die ja immer Entwürfe, Pläne, wenn das denn darin auftaucht und ich auf einmal merke, dass das, was die Studierenden machen, dann diese Inhalte umsetzt in Stadtraum. Mhm. Ja, und das ist, würde ich sagen, long story short, eine der Sachen, die ich an der Lehre sehr schätze.
Das ist ziemlich interessant hinsichtlich Veränderung von Curriculum und Inhalten, Stoff, Kanon und solche Geschichten. Ja. Wie setzt sich das durch? Die Lehrbücher, die klassischen und so weiter, die sind ja gar nicht so schnell wie diese Erkenntnisse. Ja. Wie gehst du damit um?
Das habe ich noch nicht genau verstanden, dass der Wissensfortschritt schneller ist als die Lehrbücher.
Sozusagen, ja. Als das Curriculare, ja. Also als die, diese ganzen Modulhandbücher
Das ist eine Sache, die ich auch toll finde, wenn man an der Uni arbeitet, dass wir diese Freiheit haben, uns nicht an Lehrbücher oder an wie Lehrer an der Schule an Lehrpläne halten müssen, sondern dass wir das, was wir so nach bestem Wissen und Gewissen für das Richtige halten, dass wir das zum Gegenstand der Lehre machen können. Und es wäre auch total langweilig, irgendwas, was man selber mal kapiert hat, Jahr für Jahr immer wieder neu aufzukochen.
Ne? Ja, genau. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Bin ich ganz bei dir. Also in der Schule werden die Lehrpläne ja beschlossen und so, dann werden Lehrer dahingestellt und die sollen die jetzt weitergeben. Ja. In der Uni ist es anders, da werden wir eingestellt in einem Verfahren und dann werden wir gebeten, lebenslanges Lernen, Forschen und Lehren zu betreiben. So könnte man es vielleicht sagen. Wo dann Forschung und Lehre insofern miteinander einhergeht, dass wir die ganze Zeit an unseren Themen dran sind, die neu denken. Es gibt ja Lehrbücher auch in Fächern und in Universitäten. Es gibt auch, und da müssen die Modulhandbücher eben gut geschrieben sein. Und dann können wir das neue Wissen da einspeisen. Ja. Und gerade jetzt, wie du es vom Städtebau geschildert hast, ist ja ganz interessant. Da gibt's ja eben Horizonte und Schulen und Konjunkturen und Trends und Moden. Und dann hat man eben Klassiker wahrscheinlich der Städtebaus oder der Urbanistik. Und dann hat man eben plötzlich neue Erkenntnisse und Bedingungen. Ja. Jetzt wird die Stadt auf einmal zum Ökosystem. Vorher war sie vielleicht mehr, also so ein klimatisches Gebilde. Vorher war es vielleicht ein soziales Gebilde. Das sind ja völlig unterschiedliche Kriterien. Das heißt, eigentlich ich höre so ein bisschen raus, du musst immer wieder die Disziplin wechseln. Ist das so?
Ja, das ist so. Das ist wirklich so.
Tatsächlich?
Ja, also, es bleibt die Disziplin städtebauliches Entwerfen, aber das Koordinatensystem verschiebt sich. Und ich glaube auch, dass das jetzt so eine Zeit ist, wo sich das schneller verschiebt als sonst. Also meine Vorstellung von so einer Fachdisziplin ist, dass es immer so Ruhephasen und Wechselphasen gibt. Und ich glaube, wir hatten eine ziemlich lange Ruhephase, also so vielleicht ein paar Jahrzehnte oder sowas. Und dieses ganze Thema des nachhaltigen Bauens, Lebens, Wirtschaftens, das gibt es natürlich schon lange, aber uns wird es jetzt ja im Grunde erst so richtig mit der ganzen Dringlichkeit klar. Also diese heißen Sommer, die wir hatten von 2018 bis 2023, diese große Dürre, 5 Jahre Dürre, hat uns das ja so vor Augen geführt. Und das ist, finde ich, ein ganz starker Treiber. Und das ganze Thema der Nachhaltigkeit konnte ich eigentlich schon gar nicht mehr hören vor 10 Jahren.
Ja.
weil das so inflationär gebraucht wird. Mhm. Und man denkt, also das ist mir alles zu blöde und zu langweilig. Und
das hat sich geändert.
Ja, hat sich total geändert. Ja, ich meine, das ist doch das Interessante beim Klimawandel, dass wir, das ist ein globales Problem.
Ja.
Es geht darum, dass die ganze Welt zu viel CO2 produziert.
Ja.
Und das könnte ja nicht entfernter von uns sein.
Ja.
Und tatsächlich, wenn man aber anfängt, sich mit zu beschäftigen, ist im Grunde, geht es ja häufig damit los, dass man sagt, was ist eigentlich mein Fußabdruck?
Ja.
Und dann gibt es diese Rechner.
Ja.
Und dann stellt man eben raus, man ist viel höher als der Durchschnitt in Deutschland.
Ja. Aha.
Und man hat auch nichts unternommen, um das zu reduzieren.
Aha.
Und wir haben das mal mit ein paar Kollegen, haben wir das mal alle gemacht und haben uns das gegenseitig erzählt.
Mhm.
Und dann war eben das Erste sofort erstmal den Stromanbieter wechseln.
Ah ja.
Ne, weil man eben Stromanbieter natürlich haben kann, die 100% erneuerbare Energien verwenden.
Mhm.
Und das ist denn nur so ein Akt, dass man das wechselt. Aber da wird denn diese Verbindung hergestellt zwischen sozusagen jeder einzelnen Person, einem selber und diesem globalen Thema. Und das ist, finde ich, das ist so, macht einem auch immer bewusst, dass der Klimawandel nicht irgendwelche anderen sind, sondern dass wir das sind.
Mhm,
und das finde ich, und das ist natürlich ein starker Treiber, um auf einmal sich die ganze eigene Lehre anzugucken und die ganze Beschäftigung mit dem eigenen Fach. Und das ist ja so weitreichend, dass wir als Architekten eigentlich mit der Frage konfrontiert sind, können wir überhaupt noch bauen?
Und
darum haben wir das ja aber Ganze gemacht. Darum haben wir ja studiert und den Beruf ergriffen und den Beruf gearbeitet.
Ei.
Weil wir bauen wollen, weil wir neue Gebäude entwerfen wollen, gestalten wollen, Form und Funktion irgendwie zusammenbringen wollen. Und wenn jetzt denn radikale Klimaleute fordern, stoppt das Bauen, dann sind wir ja unseren Beruf los.
Also zumindest könnte man das folgern. Vielleicht stimmt es ja nicht.
Nee, stimmt auch nicht.
Aha.
Aber so geht das mal alles los. Also ich finde das, und ich, dieses Ganze mit dem Klimawandel, das ist ja so eine, das kann ja auch zu so einem Büßergang werden.
Ja.
Ne? Wir sind so böse, wir sind dafür verantwortlich und ich muss mein Leben ändern und so. Und das ist natürlich Quatsch.
Mhm.
Aber an der Uni haben wir so eine Multiplikatorenwirkung. Das heißt, wenn ich einfach weitermache, jahrelang in der Lehre, die Inhalte des Städtebaus zu bestimmen nach formalen und ästhetischen Prinzipien, Prinzipien der Komposition, was auch ganz wichtig ist, und das andere weglasse, dann gehen die ja nach ein oder zwei Semestern Städtebau so ins Berufsleben.
Und dann machen die das so, wie sie es an der Uni gelernt haben.
Ja. Mhm.
Interessant, wir sind Multiplikatoren, im Grunde sind wir auch diejenigen, also wir sind an der Uni an der Gestaltung der Zukunft beteiligt, weil wir letztlich doch auch eine Bildung und auch eine Art Ausbildung letztlich weitergeben oder eben nicht weitergeben, sondern überhaupt geben.
Ja.
Manchmal geben wir, also das wäre jetzt die Überlegung, ob wir weitergeben oder anders geben. Ich finde gerade den Punkt interessant, den du gesagt hast. An der Uni, ich komme jetzt aus einem theoretisch geisteswissenschaftlichen Fach und gerade in den theoretisch geisteswissenschaftlichen Fächern erlebe ich oft die Haltung an der Universität, dass die, über die wir reden, oft die anderen sind.
Ja.
Also die Universität ist irgendwie ein Ort, der nicht betroffen ist.
Ja, genau.
Wir sind irgendwie die Unbetroffenen. Und ich glaube, das ist auch zum Teil eine hohe Motivation, an der Universität zu studieren. Man wird sich über alles so klar, man steht dann drüber, man steht außerhalb und so und so. Und wir kommen jetzt auf einmal an eine Stelle, wo wir in der Universität betroffen sind von den Dingen, die wir unterrichten. Das hat mich aber schon immer interessiert, dass ich Texte lese von, über und so weiter, Konstellationen und alles mögliche, wo ich dann sage, ja, aber das muss mich doch eigentlich auch angehen oder inwiefern geht es mich eigentlich auch an? Und das wird jetzt massiv, oder? Es sind nicht einfach nur...
Ja, ja, und wir haben ja zwei unterschiedliche Fächer. Also wir bilden ja Architekten aus, die Sachen bauen.
Ja.
Und die im Grunde dann zur Ursache werden, vielleicht von der Verschärfung der CO2-Produktion.
Ich sehe den Unterschied gar nicht so stark.
Also es gibt jetzt dieser eine Teil. So.
Ja.
Also das ist mir auch immer ganz wichtig bei meinem Fach, dass wir Leute ausbilden.
Mhm. Also eher ausbilden.
Ja, das ist, also ja. Architekturstudium und Architektur an der Uni gehört eigentlich nur so zu 50% da am richtigen Platz. Man könnte auch Architekt, Architektin werden, dadurch, dass man in einem guten Büro sehr lange arbeitet, 15 Jahre, dann weiß man, wie das geht. Und dann könnte man das selber machen. Es gibt natürlich in der Lehre großartige Möglichkeiten, Wissenschaft und Forschung zu verwenden, um so ein Thema zu durchdringen. Und auch Teile des Entwurfsprozesses selber fallen einem einfacher, wenn man logische, rationale Abläufe einmal kennt und wenn man das theoretisch durchdrungen hat. Aber grundsätzlich richtet es sich auf eine praktische Tätigkeit. Das ist im Grunde so wie beim Musikinstrument lernen.
Ja, verstehe. Ne?
Das hat ja auch seinen Platz an Musikhochschulen, aber es ist eine Tätigkeit, hat mit Üben zu tun, mit auch manuellen Fertigkeiten, Zeichnen, Modell bauen. Und das ist sozusagen, das ist also der eine Teil. Und der andere Teil, wie du auch sagst, da geht es natürlich genauso wie dir. Wir sind als Uni selber auch Akteur, wenn es um Klimawandel geht. Und unsere Uni zum Beispiel ist arbeitet und wirtschaftet nicht nachhaltig.
Ja.
Also wir haben einen gigantischen Raumverbrauch.
Aha,
aha. Wir haben ganz viele alte Gebäude, Denkmalschutzgebäude, wo wir zum Fenster rausheizen.
Ja.
Müssen. Wir haben sehr hohen Energieverbrauch.
Ja.
Das ist für mich auch nochmal schön, weil sich das ja direkt mit Städtebau und Architektur verbindet.
Also, richtig, wir sind selber, wir sind selber Teil der Stadt.
Ja.
Die Universität ist immer auch Teil der Stadt.
Ja.
Die ist nicht einfach nur Teil der Gesellschaft, die ist nicht immer nur, die denkt nicht nur, sondern sie realisiert sich, artikuliert sich auch baulich, auch personell, auch durch ganz viele Prozesse und auch durch auch ökonomisch und so weiter und so weiter. Das ist richtig. Also sie nimmt richtig teil am Alltag. Sie ist gar nicht die Gesellschaft und die Uni, sondern es ist eins. Also nicht die Gesellschaft ist nicht draußen, sondern es ist eine Durchdringung und die Universität ist einfach ein bestimmter Bereich innerhalb der gesellschaftlichen Prozesse. Ich glaube, dieses Bewusstsein, der Verdacht, dass es so ist, beschleicht uns langsam oder sowas in der Richtung. Ich glaube, so hat sich die Universität lange nicht gesehen. Sie kommt da irgendwie auch aus anderen Zusammenhängen. Tatsächlich ganz konkret jetzt vielleicht mal Shift hin zu, wie unterrichtet man Städtebau? Wie unterrichtest du Städtebau?
Ja, also das ist, es gibt sowas wie so einen Kern der städtebaulichen Entwurfslehre und das ist, dass man mit 1, 2, 3 Studierenden zusammen am Tisch sitzt, mit einer Zeichenrolle am Stift und die zeigen, was sie gemacht haben und dann sagen wir als Lehrende im Fach städtebauliches Entwerfen, warum ist das da so und warum habt ihr das nicht gemacht? Und dann legt man die Skizzenrolle drüber und zeichnet und sagt, warum macht ihr das nicht so?
Mhm.
Und guck mal, hier ist, habt ihr diesen ganzen Raum verschenkt und gleichzeitig erfüllt ihr aber hier das Programm nicht. Und das könnte man das nicht so machen.
Mhm.
Und dann zeichnen die. Und dann geht das hin und her. Und das ist so die klassische Entwurfslehre. Und das ist der Kern. Mit zwei, drei Leuten. Es gibt auch manchmal Einzelarbeiten, dass man zusammensitzt und im Grunde gemeinsam zeichnet.
Ja.
Oder durch das Medium des Zeichnens versucht, das Wesen von einem Entwurf zu verstehen.
Mhm.
Und das ist eigentlich eine tolle Tätigkeit.
Und das als Seminar ist was ist das Format? Seminar, Übung?
Das heißt bei uns Entwurfsprojekt und das geht den ganzen Tag. Also wir haben dann 20 bis manchmal 50 Studierende und wir haben dann ein Thema, also was weiß ich, irgendein großes Grundstück in Berlin oder zuletzt war es Mailand, jetzt ist es Weimar. Und dann gibt es ein bestimmtes Programm, da soll Wohnungsbau realisiert werden. Oder bei uns geht es ganz viel immer um das Thema Mobilität und Raum. Wie verändert sich der Städtebau, wenn wir die Verkehrswende mit dem Städtebau unterstützen wollen? Dann geht es immer um so Themen und dann muss man irgendwie Freiräume und Volumina anordnen, in Verhältnis zueinander setzen, Funktionen checken, wie gehen die Fußgänger, wie verhalten sich die Radfahrer, wie fährt der Zug, was machen wir mit den Autos und so weiter.
Okay, also es geht los mit hier ist eine Fläche,
genau,
und da ist eine Aufgabe.
Genau.
Und jetzt seid ihr dran,
genau,
und dann sind wir im Gespräch,
ja,
sozusagen.
Ja, genau.
Ah ja.
Und dazu kommen natürlich Seminare und Vorlesungen.
Fahrt ihr dahin?
Ja, genau. Wir fahren immer dahin.
Ah ja, ja,
ja. Also wir haben einen neuen Mitarbeiter, der aus Italien ist und der hat ein tolles Thema, Grundstück angebracht in Mailand. Mhm. Und Mailand ist für Architekten irgendwie immer so ein wichtiges Reiseziel, Typus einer stark verdichteten und stark gestalteten Stadt. Mhm. Darum ist das sowieso gut. Also ein Teil ist immer, dass die Studierenden Städte kennenlernen sollen, mhm, dass wir durch Städte gehen und dass wir häufig auch mit dem Fahrrad durch Städte fahren und irgendwo stehen bleiben und sagen, guck mal hier, meinetwegen unsere Partneruniversität Politecnico di Milano, die haben dieses Gebäude, das historische Hauptgebäude. Davor ist dieser Freiraum, so hat man das im 19. Jahrhundert gemacht. Mhm. Dann gibt es die Erweiterung da aus den 60er Jahren, die sehen wieder anders aus. Dann das ganze Thema von Freiraum und Gebäude, Erdgeschossebene der Stadt, wie verbinden sich Gebäude mit dem öffentlichen Raum. So, und dann gibt es, das ist ein allgemeiner Teil.
Ihr fahrt mit dem Fahrrad durch die Stadt und bleibt dann, du hast gesagt, irgendwo stehen.
Ja, wo bleibt ihr? Na, in Mailand ist die erste Stadt, durch die wir nicht mit dem Fahrrad gefahren sind.
Ach so,
ja. Aber sonst sind wir bisher durch alle Städte mit dem Fahrrad
gefahren. Ja, erzähl mal von so einer Fahrradgeschichte. Ach, ja. Durch alle mit Fahrrad und dann geht's los.
Ja, also wir haben zuletzt, vor Mailand hatten wir Berlin.
Ja, erzähl mal.
Das war der alte Güterbahnhof Grunewald zwischen der AWUS und der S-Bahn. Großes, freies Gelände.
Ja.
Wo es vom Berliner Senat eine Planung gibt, dass da im großen Stil Wohnungsbau entstehen soll. Und das war eben ein gutes Thema für uns, weil es gleichzeitig eben auch eine wichtige Kaltluftschneise für Berlin ist.
Ach so.
Wo sich dieser Zielkonflikt dann mal wunderbar zugespitzt hat.
Sieh an.
Bauen wir die ganzen Wohnungen, die wir brauchen? Das ist die Chance, die, ich weiß nicht, 100.000 Wohnungen, die in Berlin fehlen, da irgendwie mal diese Zahl etwas abzubauen mit 5.000 Wohnungen, die da hingepasst hätten.
Ja.
Oder aber nehmen wir diese Verantwortung wahr, die wir haben für dieses Problem der Überhitzung der Städte durch den Klimawandel, dann müssen wir das freilassen. Aber wie machen wir das dann mit dem Wohnungsbau? Kann man das kombinieren? Ja, das war die Frage.
Das heißt, die Projekte gibt es auch immer echt?
Ja, die gibt es immer echt.
Immer? Ja. Ach ja,
genau.
Okay.
Und wir haben auch manchmal, also es gibt manche Kommunen und Städte, mit denen wir ganz tollen Kontakt haben.
Ach ja.
Leipzig, total großartig.
Ja.
Das ist war bisher von allen Städten die beste. Die sind ganz offen, sind an Ideen interessiert. Das habe ich so noch nie erlebt in anderen Städten. Und die haben das sogar auch verwendet. Unsere Arbeiten sind da ausgestellt worden, also die Studierenden arbeiten. Wir waren da bei irgendwelchen großen Diskussionsveranstaltungen mit Bürgerinitiativen und allen möglichen Akteuren aus der Stadtplanung. Und das ist ein ganz toller Teil, wo, wenn das gelingt, dass Sachen, die die Studierenden produzieren bei uns, Teil einer politischen oder stadtplanerischen Diskussion über die Weiterentwicklung der Stadt sind.
Also kriegen die dann da, das ist aber jetzt nicht Teil unseres Gesprächs,
genau,
aber trotzdem
ja,
Klammer auf, Klammer zu, kriegen die dann da umsonst Entwürfe?
Ja, die kriegen umsonst Entwürfe, aber das sind natürlich Entwürfe von Studierenden, die niemals so viel Erfahrung haben wie Profis.
Ja.
Aber die haben ein Alleinstellungsmerkmal, was man als Profi nicht mehr hat, nämlich,
richtig,
dass man freier ist.
Richtig. Und das ist dann ein Benefit auf beiden Seiten?
Ja, und das könnten Städte, Kommunen, Bauherren in dieser Form gar nicht anders beauftragen.
Ja.
Die könnten nicht zu einem Büro gehen und sagen, mach uns doch mal 10 total unterschiedliche Varianten,
ja,
und
stimmt,
denk bitte nicht dran, was realistisch ist und was nicht. Das kann man gar nicht mehr machen, ja, wenn man Profi ist. Aber Studierende können das.
Ja.
Und wenn man das auch mit denen so bespricht, dann kriegt das wirklich eine unheimliche Power.
Ah ja, okay.
Und dann, aber nochmal zurück zu Berlin. Genau, also da ist es eben so, super, dass wir immer zwei Teile haben. Wir gucken uns das Grundstück an, das Gebiet an. Dann muss man sich immer angucken, was ist im Umkreis von 500 Metern oder 1000 Metern drumherum.
Ah ja.
Und beim Güterbahn Frohnewald ist das Gelände alleine schon 1,2 Kilometer lang. Mhm. Also das ist zu Fuß schlecht. Und aha, dann fahren wir mit dem Fahrrad da erstmal hin von unserem Hostel, wo wir sind. Und erst auf das Gebiet, dann trifft man da meistens irgendjemand von der Stadt oder vom Eigentümer oder von der Wohnungsbaugesellschaft. Und dann gehen wir über das Gebiet und dann sagen wir so, jetzt gucken wir uns die Messe an, weil das da direkt um die Ecke ist. Dann die Siedlung Eichkamp, dann fahren wir an der Avus längs und bei Grunewald fahren wir dann in diese Wildenkolonie rein, gucken wir uns Grunewald an, was es da für Figuren sind, was es für städtebauliche Formationen gibt, was für Räume, was für Gebäude, was für Leute. Mhm. Und dann fahren wir einmal ganz rum, ja, und dann vergeht ein ganzer Tag mit.
Ja.
Und der andere Teil ist das, die bei uns ja Städtebau lernen, was nur einmal oder zweimal im Studium vorkommt. Und dann geht es darum, dass man sich die Stadt anguckt. Und
wie meinst du, was einmal oder zweimal im Studium vorkommt?
Also bei uns ist es so, an der Bauhaus-Universität im Architekturstudium, dass das Curriculum vorsieht, dass es im Bachelor, dass sie einmal Städtebau machen müssen.
Ach so. Mhm.
Und im Master können Sie das frei wählen, darum einmal bis zweimal.
Ah ja, verstehe. Und dann ist der Tag rum und wie geht's weiter?
Ja, dann
so startet das. Das ist der
Auftakt. Das wäre zum Beispiel ein schöner erster Tag, dass man gleich aufs Gelände fährt. Mhm. Und am nächsten Tag sagen wir dann, wir gucken uns mal guten Wohnungsbau in Berlin an. Und dann machen wir immer auf Google Maps so eine schöne lange Karte, wo wir versuchen, alle guten Wohnungsbauten, die wir vorzeigen wollen, auf einer Route so unterzubringen.
Ah ja.
Na, dass die man das mit dem Fahrrad machen kann.
Die habt ihr vorher alle schon rausgesucht?
Genau, das haben wir vorher alles rausgesucht. Und was weiß ich, von den 20, 30 guten Beispielen passen vielleicht 11 oder 7 genau auf eine Route, die man an einem Tag schafft.
Ja, ja.
Und in Berlin haben wir es jetzt auch letztes Mal so gemacht, dass wir angefangen haben auf dem Tempelhofer Feld. Mhm. Weil viele mit Fahrradfahren in der Stadt noch nicht so vertraut sind.
Ah ja.
Dann ist das erstmal so eine Sicherheit.
Tatsächlich.
Dass man, naja, es gibt... Also es ist schon ein eigenes Thema, in einer Großstadt Fahrrad zu fahren. Das ist anders als in Weimar. Mhm. Und dann in so einer großen Gruppe, wenn wir 40 Personen sind, sind wir so eine endlose Schlange.
Wie viele Personen? Ja,
40
genau.
40 zum Beispiel.
40 Personen, okay, sehr gut.
Und dann kommen wir zum Beispiel bei einer Ampelphase, kommen wir nicht rüber.
Ja.
Und da muss man sich irgendwie verhalten und man wird angehupt und so weiter.
Ja.
Und dann machen wir fangen wir meinetwegen auf dem Freigelände vom Flughafen Tempelhof an. Und dann macht es schon mal Spaß, da Fahrrad zu fahren, weil es total safe ist, ganz sicher. Mhm. Kann nichts passieren. Es gibt diese wunderbaren Start- und Landebahnen, die 50, 100 Meter breit sind.
Aha.
Und dann hat man auf einmal auch so ein Freiheitsgefühl.
Aha.
Und dann ist es eigentlich so, dass meistens alle auf einmal so auseinandergehen und dann sind wir wie so eine große Wolke, die so über die Startbahn fährt.
Ah, ja.
Und alle können, es sind immer Leihfahrräder, es sei denn, welche haben irgendwie ihre eigene mitgebracht oder so.
Ja.
Kann man sich an das Fahrrad gewöhnen, an dieses Gefühl mit 40 Leuten oder wie viel es sind, Fahrrad zu fahren.
Wahnsinn.
Und dann kann man schon mal gleich immer so ein Thema machen.
Ja.
Also dieses Gelände vom Flughafen Tempelhof steht jetzt wieder in Berlin zur Diskussion. Soll es bebaut werden oder nicht? Der Berliner Senat will es bebauen.
Richtig.
Jedenfalls teilweise. Gehört, und dann kann man sowas gleich diskutieren. Mhm. Na, dann kann man sagen, hier, das sind die Optionen. Und dann kann man sagen, so, ja, wie findet ihr das, dass es hier mitten in der dichten Stadt so einen großen freien Raum gibt? Das finden natürlich alle toll.
Mhm. Ne?
Und man kann auf einmal ganz weit gucken, hat einen Horizont in der Stadt, wo man häufig in enge Hinterhöfe guckt.
Stimmt.
Und das ist zum Beispiel Städtebau, im Kern Städtebau.
Mhm.
Dieser starke Kontrast von so Raumwahrnehmung.
Aha.
Man wohnt vielleicht im Hinterhof im zweiten Stock und man sieht den Himmel eigentlich nicht.
Ja, ja,
genau. Man guckt zwar drauf, hat diese Geräusche aus dem Hof. Oder man steht im Flughafen Tempelhof und es fühlt sich so ein bisschen an, als wenn man am Meer steht oder in Ostfriesland und die weite Ebene guckt oder sowas.
Mhm.
Und das ist sowas, was man auf so einer grundsätzlichen Ebene über Städtebau lernen kann, wenn man mit dem Fahrrad durch die Stadt fährt.
Das heißt, dieser ganze erste Teil, ich glaube, wir müssen mit dem Tisch ein bisschen aufpassen. Okay. Irgendjemand hat, aber eigentlich finde ich das, um ehrlich zu sein, du hast ja auch nichts gesagt. Ganz schön, weil wir so handwerklich unterwegs sind, dass okay. man auch die Hand immer wieder hört. Also insofern würde ich sogar sagen, ja, wenn es passiert. Der erste Tag, den, also das finde ich wirklich interessant, das auch gleich so mitzudenken, dass das, da geht ja ein ganzer Tag fast ins Land auf diesem ja. Tempelhof, ne? Aber das gehört eben einfach dazu, diesen Raum kriegt dieses Seminar. Da seid ihr noch gar nicht beim Wohnungsbau, genau. sondern ihr geht überhaupt erstmal, da geht überhaupt erstmal was auf. Mhm. Diese Zeit braucht das schon, ja. ne? Diese ja, Lehre, genau. das, es braucht diesen Dehnungsraum oder sowas. Man kann nicht einfach eine Vorlesung halten und dann so habe ich alles. Jetzt ist die ganze Liste da, jetzt müsst ihr es ja. wissen. Sondern es muss ein Raum aufgehen, in den dann überhaupt das, ja, weiß ich nicht, was eigentlich, ich weiß auch nicht. Also es leuchtet mir ein, aber wie soll ich es beschreiben?
Na, es ist so ein, also es ist so ein Erleben von Stadtraum. Und das ist ja der Anfang vom selber Stadtraum entwerfen.
Ja.
Dass man da drin ist und sozusagen mit allen Sinnen und auch indem man sich fortbewegt, das erlebt. Und der Unterschied zum Wahrnehmen von Stadt, wenn wir einfach so durch die Stadt gehen irgendwie, zu Studium, ist, dass wir dann das danach reflektieren. Also wir sagen, ja, was war denn jetzt? Hat euch das gefallen?
Das heißt, man geht schon mit den Sinnen an durch die Stadt und man sagt nicht, wir gehen jetzt mal eine halbe Stunde durch die Stadt und dann gehen wir nachher wieder durch die Stadt
ja,
und so.
Genau.
Sondern man sagt, wir gehen jetzt mal durch die Stadt und macht mal ein ja. bisschen auf, Sinne und so und danach sammeln wir nämlich das irgendwie ein oder vervielfältigen es oder heben
ja, also,
es auch ins Wort, ne? Also
genau.
letztlich, es wird ja dann
genau.
verbalisiert
ja, ja,
und so.
Genau. Ja.
Verbalisieren ist immer so eine Art begreifbar machen, ja. weil man es in Begriffe überführt und ja. so weiter. Das ist doch, ist das Lucius Burckhardt?
Nee, weiß ich auch nicht. Das ist ja, finde ich, also für mich ist das so eine allgemeine Erfahrung von Lernen. Also man kann es ja, weiß ich, beim Sport erleben oder bei Musik oder was auch immer, dass auf einmal sich alles dadurch ändert, dass man Sachen bewusst macht oder wenn man eine neue Sprache lernt. Dann merkt man ja zum Beispiel auch erstmal, wie beschränkt man ist. Ne? Oder es ist so, als wenn man auf einmal links anfängt zu schreiben, wenn man Rechtshänder ist. Auf einmal gehen lauter Sachen, die man konnte.
Dann merkt man erstmal, was man rechts kann.
Ja,
das ist genau. richtig. Das ist ja eine Reflexion also auf.
Dann kommt dieser ganze Reflexionsprozess.
In der Tat, ja.
Und was ich eben immer interessant finde, ist, dass irgendwie der städtische Raum oder die Stadt oder die Architektur, die hat so eine Ebene, in der man das alltäglich wahrnimmt. Und man kann das aber auch komplett um 180 Grad drehen und dann offenbart sich da drin Geschichte, Gesellschaft, Ökologie, Komposition. Dann
ganz, wie meinst du das drehen?
Dann geht es von da aus sozusagen auf einmal in alle Richtungen.
Ah, ja, verstehe.
Also, als wir da auf dem Tempelhofer Feld waren, sind wir danach in den Schillerkiez gefahren. Der ist direkt östlich vom Tempelhofer Feld. Und das ist eine so der typischen engen Mietskasernenhausbebauung des späten 19. Jahrhunderts. Ich schätze so 1810.
Aha.
Das ist die superdichte Stadt. Steinern, gleichförmig, Blockbauweise mit so einer großen Mittelstraße und so Plätzen da drin. Und das ist auf einmal das ganz gegenteilige Thema.
Verstehe. Und dann sagt man, warum haben die so gebaut? Das war doch gerade so schön auf dem Tempelhofer Feld.
Ja, oder man sagt...
Und dann muss man Antworten suchen.
Ja,
oder?
Und so. Man fährt da durch und merkt auf einmal diesen Raumunterschied. Und dann halten wir an und sagen, ja, hier dieser Platz, der hat hier eine Qualität. Das ist in dieser dichten, steinernen Stadt auf einmal grün hier. Und dann, wodurch ist der überhaupt wahrnehmbar als Platz? Weil man dann fest, ja, weil der so gefasst ist. Und dann hat man schon mal gleich was drüber gelernt.
Was ist eigentlich ein Platz?
Ja, was ist ein Platz?
Aha,
ne? Und dass der Platz immer von seinen Kanten lebt.
Mhm.
Und das kann man irgendwie jemand sagen.
Mhm.
Und man kann dann aber auch sich irgendwie 10 Plätze angucken.
Ja.
Und dann sickert das so ins Bewusstsein, wenn man immer wieder drüber spricht.
Das ist am Herderplatz so schön. Ich frage mich immer,
genau.
was den Herderplatz eigentlich so schön macht im Vergleich zu anderen Plätzen in Weimar, die auch auf eine Art schön sind. Aber der Herderplatz hat eine wirklich eigene Qualität.
Ja, darüber habe ich auch schon in Vorlesung 1000 Mal gesprochen,
warum erzähl der Herderplatz doch mal. So schön ist. Erzähl doch mal.
Ja, jetzt ist auch der Herderplatz ist so schön, weil er absolut vielfältig ist.
Aha.
Das ist mein Lieblingsplatz.
Auch absolut, meiner auch, ja.
Und es ist eigentlich ein sehr großer Platz. Es fängt man da an, dass es eigentlich ein sehr großer Platz ist, in den ein Objekt reingestellt worden ist, der die ganzen Raumbezüge verändert, nämlich die Herderkirche.
Richtig.
Und dadurch ist der Platz schon mal geteilt in einen größeren und einen kleinen Platz.
Die Kirche steht ja auf dem Platz, das ist richtig. Die steht ja gar nicht am Rand.
Man kann komplett drumherum gehen.
Richtig,
Und das ist so, es hat ja niemand so geplant. Das ist nach und nach so entstanden.
Hm.
Und dadurch verändert sich schon mal die ganze Raumerlebnis. Und es stehen zum Beispiel zwei super schöne, im Grunde dramatische Übergänge, nämlich diese Durchgänge zwischen Kirche und Gymnasium im Süden und zwischen den Bauten im Norden des Platzes, wo man denkt, da hört der Raum auf. Und wenn man um die Kirche rumgeht, merkt man, auf einmal geht es da durch. Ach, wenn man durchgegangen ist durch diesen schmalen Raum, geht auf einmal dieser hintere Platz auf.
Ja.
Und der ist total steinern. Das ist wirklich ganz interessant. Keine Straße geht da durch, ist ganz ruhig. Und der andere Raum ist hat mehr Verkehr und ist lauter. Dann gibt es so viele, also das ist so erstmal, finde ich, die erste dramatische, kompositorische Qualität dieses Raums.
Ja.
Dann stellt man fest, dass selbst der große Platz nochmal unterteilt ist in viele Unterplätze.
Aha.
Also wenn man vom Marktplatz kommt, dann guckt man halb auf die Kirche, die ist halb verdeckt, was auch immer super interessant ist, dass du ein Objekt hast, was auf keinen Fall im Mittelpunkt steht, sondern ein bisschen aus der Achse geschoben und dann halb verdeckt, was immer dazu führt, wenn man zum ersten Mal kommt, dass man wissen will, was ist das?
Man geht weiter, wie in so einem Film.
Das ist genau wie ein Film.
Ja.
Und das ist ja auch das Interessante bei Stadt, dass Stadt in der Regel nicht statisch, sondern immer in der Bewegung wahrgenommen wird.
Stimmt.
Ne? Mhm. Und dass sich sozusagen der Raumeindruck ständig verändert.
Stimmt.
Mhm. Naja, so könnte man noch endlos weitergehen. Ja, dann gibt es noch eine Topografie, es gibt noch das Ansteigen des Platzes.
Dann gibt es aber gleichzeitig diese Kanten,
es gibt
diese Treppen
Kanten,
da.
Genau.
Ja, das ist wirklich ganz, ganz schön.
Ja,
also der Platz belohnt einen, wenn man sich damit beschäftigt, super, weil man immer was entdeckt. Das sagt, es lohnt sich, schau noch weiterhin, ich habe ganz viel zu erzählen. Vielleicht ist es das. Ja, interessant, jetzt wo wir so drüber reden. Ja.
Aha. Dann hat er diese vielen Zugänge und die Zugänge definieren ja sozusagen immer Perspektiven auf dem Platz. Also wenn man zum Beispiel vom Schloss Richtung Platz geht, wie heißt die, Vorwerkgasse, ich weiß gerade nicht, die ist sehr schmal und man kriegt einen ganz anderen Blick auf den Platz. Wenn man aber von oben kommt, guckt man runter, weil es dieses Gefälle gibt. Und das ist so interessant.
Mhm.
Ja, und das sind Sachen.
Viele Gesichter, viele Zugänge. Das ist auch unübersichtlich. Ich wüsste gar nicht, wie viel es sind.
Genau.
Ich musste immer wieder im Kopf neu. Also das ist eine ständige Variante. Also dauernd bin ich in Bewegung und das macht den Platz natürlich auch lebendig und dieses sich mit dem Platz beschäftigen. So würde ich das jetzt weiterdenken. Ja, sehr schön. Das machst du in Vorlesungen sehr oft, den Herderplatz.
Ja, so. Genau. Naja, also immer, es gibt eben immer dieses eine Thema, dass wir am meisten dadurch lernen, wenn wir die Stadt, wie es sie schon gibt, bewusst wahrnehmen.
Mhm. Das meinte ich vorhin ein bisschen mit diesem, also Spaziergangswissenschaft, Lucius Burckhardt, der ja da mit so einer, mit dieser Herangehensweise eben, ich weiß gar nicht, hat er das erfunden? Das entsteht, glaube ich, auch in den 60er Jahren, das Umherschweifen und so weiter, Psychogeografien und so. Ist das alles, hast du damit auch zu tun, Situationisten und sowas?
Ja, also.
Und das sind noch Methoden auch für dich?
Absolut. Ja. Also der direkte Draht zwischen der Stadt und dem städtebaulichen Entwerfen ist das, wir alle eben immer Stadt erleben. So. Und da braucht man erstmal Lucius Burckhardt nicht.
Ja,
und dann fängt man
ab,
eben darüber nachzudenken, was machen wir da eigentlich? Und dann kommt sowas wie Spaziergangswissenschaften dazu und Psychogeografie und solche Themen. Mhm. Weil natürlich da viele Leute schon drüber nachgedacht haben und da schon Projekte zu gemacht haben.
Mhm.
Und unser großes Thema ist ja Stadtraum und Mobilität. Und da spielt zum Beispiel das Zu-Fuß-Gehen eine große Rolle.
Ach ja.
Ja, und dann gibt es eben diese einen Zustand des Zu-Fuß-Gehens, dass man schnell von seiner Wohnung zur Arbeit geht. Oder es gibt, dass man mehrere Orte hat, dass man vielleicht zwischendurch jemanden trifft, dass man woanders geht, als man geplant hat. Oder es gibt den Zustand, dass man einfach rausgeht, weil schönes Wetter ist, um ein bisschen an der frischen Luft zu sein. Und dann entstehen so verschiedene Geschwindigkeiten des Gehens und dadurch verändert sich die Wahrnehmung.
Ja.
Dann kann man in eine unbekannte Stadt reisen und geht da sozusagen immer mit so Touristenblick durch.
Ja.
Na, und dann fängst du natürlich irgendwann an, darüber nachzudenken, so wie funktioniert dieses Gehen, was ist Stadtwahrnehmung aus der Fußgängerperspektive. Dann gibt es ein ganz wichtiges Buch für Architekten, Learning from Las Vegas von Robert Venturi. Da geht es um den Blick auf die Stadt durch die Windschutzscheibe.
Ah ja.
Und Geschwindigkeit der Fortbewegung in Verbindung mit Stadtwahrnehmung. So, und dann kommen diese ganzen historischen und theoretischen Teile da rein.
Also das ist fast Filmtheorie.
Ja, da sind wir
Und wir haben uns auch einmal getroffen.
Ich hatte dich mal wegen richtig, Alter, da gehen wir mal zusammen ins Kino jetzt öfter. Und genau, dann wir dort, aber dann machst du immer Urbanismus und ich und dann gehen wir durch die Stadt und ich mache Filmtheorie.
Wir gucken uns Film aus Spaß an.
Das macht, interessant. Das höre ich nämlich ganz oft in der Filmanalyse. Ach nee, durch die ganze Wissenschaft geht ja der Spaß am Film verloren. Mhm. Geht bei der Urbanistik der Spaß an der Stadt verloren?
Na, kann ich vielleicht zurückfragen. Stimmt es mit der Filmwissenschaft?
Für den Film überhaupt nicht.
Ja, genau.
Also es öffnet den Spaß, es öffnet die Freude natürlich, weil die Augen und die Ohren und so weiter übergehen. Man muss es allerdings auch so machen.
Ja.
Und das ist eben die Frage an die gute Lehre. Wie mache ich das so gut, dass ich sage, also ich gehe mit so einer großen Freude durch die Stadt oder durch den Film, ich gehe ja da auch mehr oder weniger durch, weil ich das an der Universität wirklich gelernt habe, wie man das mit großer Freude machen kann.
Ja, also
wie machen wir das?
Ja, beste Bedingung ist, wenn man es selber toll findet.
Ja.
Mhm. Und wenn man das, was man toll findet, was ja super subjektiv ist, wenn man es hinkriegt, das Studierenden nahezubringen. Und dann können die sagen, interessiert mich oder interessiert mich nicht.
Mhm.
Und wenn es sie interessiert, dann machen Sie vielleicht weiter.
Aber ist das so subjektiv, dass das so nach so einem Bedürfnis von Studierenden kommt? Da kommt, finde ich, immer noch mal was dazu. Studierende sind ja auch irgendwie offen und sagen, interessier mich mal.
Mhm.
Also ich weiß ja gar nicht, was mich interessiert, deswegen studiere ich jetzt irgendwie mal und jetzt interessier mich mal.
Mhm.
Und je nachdem, wie wir die Leute interessieren, also machen sie das dann oder nicht?
Genau.
Hast du solche Erlebnisse im Studium, also im Studium, genau, im eigenen Studium gehabt?
Mein eigenes Studium fand ich nicht so gut.
Was hast du studiert?
Ich habe Architektur studiert.
Ja, wo?
Darf ich fragen? An der TU Berlin.
Mhm.
Und dann nach so einer langen Zeit in der Praxis als Architekt bin ich wieder an die Uni gekommen und dann war das, also für mich war es toll, war so eine Offenbarung.
Mhm.
Weil man als Architekt im Büro über beide Ohren so drinsteckt und großer Teil des Architekturberufs besteht nicht irgendwie in Zeichnen entwerfen, sondern in, man beschäftigt sich mit Excel-Tabellen und muss Anträge schreiben und Rechnungen prüfen und sowas.
Ja.
Und irgendwie hat man immer zu wenig Zeit. Und so, und mir ist im Beruf so der Blick auf diese großen Linien und die tollen neuen Ereignisse der Architektur verloren gegangen. Als ich dann an die Uni kam, habe ich auf einmal auch gemerkt, was ich in den 12 Jahren, wo ich nicht an der Uni war, verpasst hatte. Ah. Habe ich auf einmal irgendwelchen heißen Scheiß kennengelernt, der an mir völlig vorübergegangen war. Naja, gut.
Also an der Uni hast du wieder heißen Scheiß kennengelernt.
Ja, genau.
Und im Beruf geht das irgendwie an einem vorbei. Das kann passieren.
Ja.
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 Ja, ja, das ist ja interessant als Befund.
Aber was war deine Frage eben nochmal?
Ja, da müssten wir jetzt zurückspulen, aber das können wir ja nicht machen. Es ist ja doch ein Gespräch, was aufgenommen wird, aber man kann das nachher zurückspulen.
Ja, ja. Ich glaube, es ging irgendwie...
Wie du dein Studium erlebt hast.
Ja.
Jetzt fällt es mir wieder
ein. Ja, ja, und das andere war sozusagen was, ach ja, ich weiß es wieder, ob ich das erlebt habe, dass Studierende bei uns irgendwie
Interesse.
So Interesse gekriegt haben.
Richtig.
Und wir hatten gerade eine Bachelorarbeit von 3 Studierenden bei uns, die die beste seit ein paar Jahren war. Und das war für mich in mehrfacher Hinsicht erfreulich. Die haben das so besser gemacht, als ich das hätte machen können, würde ich mal so sagen.
Mhm.
Naja, gut, aber sie haben es sehr, sehr gut gemacht.
So gut natürlich nicht.
Na doch, das war schon, das war wirklich überragend. So.
Ja, und das stelle ich gleich nachher noch eine Frage, genau, ja.
Und sie haben das vollständig aufgenommen, was wir in der Lehre gemacht haben.
Ja.
Also dieses Thema, über das ich, von dem ich vorhin berichtet habe, das mit den Luftleitbahnen. So, ne?
Ja.
Das haben die zum Beispiel super ernst genommen und haben darauf konzeptionell reagiert und haben das dann super fleißig und super intelligent durchgearbeitet, dass da so ein ganz runder, sehr guter Entwurf rausgekommen ist, der super überzeugend ist.
Mhm.
Und da habe ich dann gemerkt, so, dass das, was ich toll finde an Stadt und was ich an diesem Thema, um das es da ging, den Zielkonflikt zwischen Wohnungsbau und Freihalten von großen Grünflächen in der Stadt, dass die das so aufgenommen haben und daraus im Grunde so einen ganz tollen Entwurf gemacht haben.
Mhm.
Und dann, das war für mich, das war wie so eine Belohnung eigentlich.
Das ist die Belohnung, wenn man dann arbeiten liest und sagt, jetzt geht. Das wäre auch die Frage. Wir haben noch gute 5 Minuten. Aber genau, nur dass wir so ein bisschen wissen, dass wir jetzt gar nicht mehr so ganz große Fässer aufmachen können. Können wir auch, dann lassen wir es halt einfach offen stehen, was ja auch schön ist, dass die Leute sagen, Mensch, ich hätte gerne noch weiter. Wenn dann, das war jetzt auch gerade meine Frage, die ich mir gestellt habe, müssen wir als Lehrende immer besser sein in dem Gebiet, das wir unterrichten? Das frage ich mich oft und habe es mir auch hinsichtlich, also ich habe mir das natürlich, ich habe auch Kunst studiert, ein paar Semester, und habe mich immer gefragt, bei manchen der Lehrer oder Professoren, da hat man nie Bilder von denen gesehen. Mhm. Und ich habe mich immer gefragt, warum eigentlich nicht? Müssten die besser sein als ich oder sowas in der Art und Weise? Aber ich kann diese Kategorie das besser gar nicht richtig einschätzen. Und ich frage mich, ob das wirklich eine Voraussetzung ist, dass man in so Niveaus denkt oder ob gute Lehre eigentlich, also die Meisterschaft in dem Sinn möglicherweise gar nicht voraussetzt. Wie siehst du das denn?
Ja, es gibt mindestens 2 Modelle. Mhm. Es gibt das Modell von großen Stars, die irgendwas sehr, sehr gut können. Und es ist egal, ob das Wissenschaft oder Sport oder Musik oder Architektur, was auch immer ist. Und davon kann man natürlich sehr viel lernen, wenn Leute sehr, sehr gut sind und die auch mal bereit sind, mit einem zu reden. Und dann gibt es ja zum Beispiel sowas wie die Figur des Trainers. Also Jürgen Klopp, der Supertrainer unserer Zeit, der in der zweiten Liga gespielt hat als Fußballer, also nicht sozusagen an die Spitze gekommen ist, aber besonders darin gut ist, Mannschaften zu trainieren und Spielern was zu sagen, denen was vorzumachen, denen Sachen zu erklären, die dazu führt, dass die Pokale gewinnen. So, und man würde ja nicht sagen, Jürgen Klopp hat nie erste Liga gespielt, nie Champions League gewonnen oder sowas. Das kann kein guter Trainer sein, sondern er ist darin gut, Trainer zu sein.
Interessanter Punkt. Also wir haben jetzt schon ein paar Mal das Modell aufgerufen, ob gute Lehre ist, Amphoren zu befüllen, Fackeln anzuzünden oder Quellen zum Sprudeln zu bringen. Und beim Amphorenbefüllen ist das, glaube ich, so, dass man selber gute Ware haben muss, die dann in die Amphore reinkommt. Also man muss gut hergestellt haben. Beim Fackeln anzünden ist schon wieder was anderes. Der andere muss ja leuchten oder brennen. Mir gefällt das Bild irgendwie nicht, diese Verbrennung,
finde ich so komisch. Ich finde das Amphorenbild, das finde ich, also das ist so patriarchal, finde ich. Es ist sehr unangenehm, dass wir voll von Wissen sind und die anderen leer.
Und wir füllen das da rein.
Das ist total, finde ich, also wirklich schreckliches
Bild. Ja, interessant, sehr gut, sehr gut. Und das dritte dann eben Quellen zum Sprudeln bringen, und wir haben das jetzt in verschiedenen Gesprächen auch mal so oder so differenziert. Trainer finde ich jetzt auch nochmal ganz gut. Also das wäre vielleicht sogar am nächsten daran, die Potenziale eben zu entfalten, aber da kommt noch was dazu, und beim Trainer finde ich eigentlich interessant, und manchmal denke ich, das ist in der Lehre eigentlich ganz ähnlich. So ein Seminar ist ja gar kein individuelles Ding, sondern es ist ja ein riesiges Beziehungsgeflecht, was man da organisiert. Das heißt, eigentlich ist es ja auch fast wie eine Mannschaft organisieren. Oder und man spielt, und das Seminar ist das Spiel, und das spielt man. Ich weiß gar nicht, wer der Gegner ist, vielleicht ja gar nicht, aber es kann gelingen und scheitern. Also das gibt es auf jeden Fall. Man kann das Spiel verlieren. Das gibt es ja auch.
Ja.
Und das ist ja auch, also das ist ja auch, die Gefahr ist ja dauernd da.
Ja.
Das Spiel kann man wirklich schnell verlieren. Das entsinne ich aus ein paar Seminaren in der Anfangszeit, als ich Lehren gelernt habe und halt gedacht habe, das mache ich ganz einfach so. Insbesondere, wenn ich so Modelle versucht habe zu fahren, an die ich mich dann irgendwie selber festhalte und selber gar nicht dabei war in dem Sinn, sondern ich habe gedacht, mache ich jetzt nach Schema so und so. Ich glaube, in der Zeit habe ich sehr viel darüber geschimpft, dass die Studierenden allzu dumm sind, mir zuzuhören, und dass sie sich alle nicht beteiligen und dass sie alle müde sind, dass mich das nervt und so und so. Letztlich meinen eigenen, also letztlich veräußert meine eigene Verzweiflung und letztlich auch nicht Ratlosigkeit darin. Das ist ja so, wie wenn ein guter Trainer sagt, die Spieler sind, die schaffen das nicht, dass die verlieren, sind sie selber schuld.
Genau.
Nicht ein guter, also ein Trainer halt.
Ja. Genau.
Und vielleicht sind wir so eine Art Trainer, die Trainerinnen und Trainer, die Mannschaften, die irgendwie Teams organisieren. Gerade wenn man dran denkt, also du hast ja da 40 Leute, da bist du doch eigentlich fast so eine Art Manager, der da irgendwie das Lernen organisiert.
Ja.
Aber die machen das doch miteinander.
Ja, also die ein ganz interessantes Erlebnis aus jetzt so, ja, aus einer längeren Zeit der Lehre ist, dass die Studierenden, die bei uns in den Ateliers arbeiten, in der Zeit, wo sie da zusammenarbeiten, manchmal ja am Tag, weiß ich nicht, 15 Stunden oder so, dass sie da mindestens so viel lernen, wie sie von uns lernen.
Ja, das glaube ich sofort. Also das deckt sich zum Beispiel mit meiner Studienerfahrung 1:1. Ein Freund von mir, mit dem ich sehr viel gemacht habe, also gemeinsame Interessen und so, der wohnte auf dem Weg zur Uni. Und manchmal war ich zu früh dran, dann habe ich da noch auf den Kaffee vorbeigeschaut und bin dann aber da geblieben und habe das Seminar geskippt. Und dann haben wir in der Zeit irgendwie uns Kunstkataloge angeschaut und so und so. Und dann haben wir manchmal gesagt, jetzt eigentlich im Seminar hätten wir jetzt 3 Referate gehört. Und jetzt haben wir uns nochmal die Dokumente 8 kennengelernt oder keine Ahnung. Aber es waren wirklich solche Sachen, wo ich dann irgendwann mal gemerkt habe, da lernen wir die Dinge. Also manchmal war der Verzicht auf Seminar, hat dann auch manchmal einen Druck aufgebaut im Sinn von, naja, jetzt kippe ich das Seminar, jetzt müssen wir schon mal was machen. Und dann haben wir irgendwie was gemacht. Also viele Sachen außerhalb der Universität. Und ich frage mich manchmal, und das interessiert mich dann auch immer wieder in den Gesprächen mit den Studierenden, die auch teilweise hier Gesprächspartner sind, ob es diese Kultur und wie stark die hier an der Universität ist, auch selbst organisiert, zu sagen, wir lernen jetzt gemeinsam außerhalb der Universität und treiben uns da voran und nehmen auch Interessensgebiete. Also, weiß nicht, wie war das in deinem Studium, wenn Themen nicht angeboten worden sind? Wie bist du damit umgegangen?
Also, ich hatte einen Freund, mit dem ich zusammengearbeitet habe und wir haben einmal einen Wettbewerb zusammen gemacht und das war so die Explosion der intrinsischen Motivation. Da war alles egal. Das war eine super Zusammenarbeit. Das hat Spaß gemacht, zusammen zu entwerfen und dadurch kam so ein Zug und so ein Flow rein. Und da ging das nicht mehr darum, ob wir da irgendwie einen Schein für kriegen oder nicht.
Ja, genau. Solche Dinge wie, und das jetzt vielleicht, das sind wir leider schon am Ende unserer Zeit fast, ob Universität solche Räume organisiert, so ganz ähnlich wie Luftschneisen. Dass wir wieder Luftschneisen, was heißt wieder, aber dass wir eben solche Luftschneisen bauen müssen, wo es dann zu einem Luftaustausch wird und wir vielleicht das Feld des Curriculums nicht dauernd nachverdichten, sondern aufmachen, dass es zu Austauschbewegungen kommt, sodass es da, ja, dass da frische Luft reinkommen kann, die gar nicht unbedingt wir raus, sondern die irgendwie von außen oder irgendwie da zirkulieren kann und dann da Räume und Orte schafft, in denen sich dann das Studium bewegen kann. Städtebau als Studiengangsplanung könnte da zusammengehen. Okay, lieber Steffen, wir sind am Ende. Ich danke dir sehr,
ich danke dir
für dieses Gespräch.
Das war Zwischen Magie und Handwerk, ein Podcast über Lehre und Lernen an der Bauhaus-Universität Weimar. Neue Folgen erscheinen wöchentlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Abonniere den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen.